Deutschlandfunk Nova.
2009. Das ist das Jahr, in dem mein Vater gestorben ist. Ein Teil von ihm ist aber eigentlich schon viel früher verschwunden. Man könnte sagen im Jahr 1988. Denn das ist das Jahr, in dem er Teile von seinem Gedächtnis verloren hat. Und da war mein Vater gerade mal 53 Jahre alt. Bis Anfang der 80er Jahre, da geht für meinen Vater eigentlich ziemlich vieles gut im Leben. Er ist Lehrer, er unterrichtet Latein und Altgriechisch, er ist beliebt bei seinen Schülern. Er arbeitet außerdem noch als Schulpsychologe an seiner Schule. Er liebt Musik, Literatur und er ist ein liebevoller Vater für mich und meine große Schwester. Er ist immer fröhlich, wenn ich ihn erlebe. Er pfeift und singt und er hält sich den Bauch vor Lachen, wenn wir mal wieder einen richtig schlechten Witz erzählt haben. Und er ist wahnsinnig gerne unter Leuten. Er kann wirklich einen ganzen Tisch unterhalten mit seinen Anekdoten. Einen Spruch, den sagt mein Vater fast jeden Morgen, das hat meine Mutter mir erzählt. Und zwar, zu neuen Ufern lockt ein neuer Tag. Wann sich das alles ändert, das kann von uns eigentlich keiner mehr so ganz genau sagen. Fest steht nur, mein Vater, der hat immer schon viel mehr getrunken als andere. Und irgendwann trinkt er zu viel. Als ich 6 Jahre alt bin, da trinkt er so viel, dass meine Schwester, meine Mutter und ich schließlich nicht mehr zu Hause wohnen können und ausziehen. Mein Vater lebt ab jetzt alleine, 2 Jahre lang. Und dann ist da dieser eine Tag, ein Dienstag im Sommer 1988, an dem er die Tür nicht mehr öffnet. Ein Freund verschafft sich Zutritt zum Haus und da findet er meinen Vater dann. Und er ist so geschwächt, dass er nicht mehr alleine aufstehen kann. Er kommt ins Krankenhaus, sein Zustand ist ganz kritisch und dann gibt es eine Diagnose von den Ärzten und zwar irreparabler Gehirnschaden. Mein Vater leidet ab jetzt an einer schweren Gedächtnisstörung und das ist eine Folge davon, dass er jahrelang stark getrunken hat. Das heißt, die Verbindung zwischen Langzeit- und Kurzzeitgedächtnis, die funktioniert nicht mehr so richtig. Und fast alles, was er ab jetzt erlebt, das vergisst er nach kurzer Zeit schon wieder. Er weiß nicht mehr, was er gestern gemacht hat oder von der Woche oder worüber er mit wem gesprochen hat. Und was das für ihn und uns überhaupt bedeuten wird, davon habe ich überhaupt keine Ahnung damals. Ich bin gerade mal 8 Jahre alt und dass mein Vater jetzt im Krankenhaus ist, davon bekomme ich überhaupt nichts mit. Ich gehe zur Schule, ich habe Reitstunden, ich spiele Gitarre. Und meine Mutter besucht meinen Vater am Anfang wirklich nur alleine im Krankenhaus, weil sie uns einfach nicht belasten will. Aber irgendwann, da muss sie es uns ja sagen, Papa wird nicht mehr zu sich nach Hause kommen. Er lebt ab jetzt im Heim. Heute würde man meinen Vater wahrscheinlich in eine spezielle Pflegeeinrichtung für Demenzkranke bringen. Aber 1988, da gibt's sowas nicht. Und deswegen zieht mein Vater mit 53 Jahren in ein Seniorenheim. Und endlich dürfen wir ihn dort dann auch besuchen. Und am Anfang habe ich ein ganz mulmiges Gefühl, als ich zum ersten Mal dort bin, weil dieses Heim einfach so riesig ist. Es hat ganz viele Stockwerke und die Flure, die sind ganz lang und dunkel mit dunkelgrünen Teppichen. Und überall sitzen weißhaarige Menschen, die so alt sind, dass sie meine Urgroßeltern sein könnten. Und da im zweiten Stock, am Ende des Flures, da ist das Zimmer von meinem Vater und wir laufen auf diese Tür zu und öffnen sie und da sehe ich meinen Vater dann zum ersten Mal nach seinem Zusammenbruch wieder und da sitzt er an einem kleinen Tisch in einem winzigen Zimmer und auf den ersten Blick sieht er so aus wie immer. Es ist mein Vater, ein großer Mann, leicht gebeugt, er hat ein Hemd an und ein Polunder, er hat seine dünnen braunen Haare zum Seitenscheitel gekämmt, immer ganz sorgfältig hat er das gemacht, diesmal auch und er trägt seine riesige Brille, die er immer hat und er freut sich total, meine Schwester und mich zu sehen und meine Mutter, aber wir merken ganz schnell, er ist nicht mehr der Alte. Und er fragt uns, wann er nach Hause darf. Raus hier aus dem Heim. Und dann fragt er es nochmal und dann nochmal. Meine Mutter, die gibt ihm dann ganz geduldig immer wieder dieselbe Antwort und erklärt, was passiert ist und warum er hier ist. Aber mein Vater, der kann es sich einfach nicht merken. Er vergisst es immer wieder und er ist wahnsinnig bedrückt. Er ist wirklich am Boden zerstört hier in diesem Heim und sein ganzes großes Leben und die vielen Dinge, die es gefüllt haben, die Möbel, die Bücher, die Platten, seine Anzüge, die er immer getragen hat, von all diesen Sachen ist jetzt nicht mal ein Bruchteil hier auf diese 10 Quadratmeter gequetscht. Es wird ganz lange dauern, bis wir wirklich verstanden haben, was das heißt mit dieser Gedächtnisstörung. Dass er wirklich Dinge, über die wir gerade eben noch gesprochen haben, sofort wieder vergisst. Dass er nicht mehr genau weiß, wer zu Besuch gekommen ist. Und wir merken auch, dass er sich nicht mehr richtig orientieren kann. Also weder zeitlich noch räumlich. Und das bekommt er natürlich mit. Er merkt, dass irgendwas mit ihm nicht stimmt. Und das macht ihm wahnsinnige Angst. Er hat eigentlich in der ersten Zeit im Heim immer dieselben Fragen im Kopf. Nämlich, was wird mit ihm werden? Wird man ihn wieder ins Krankenhaus verfrachten? Das wäre das Schlimmste für ihn in seiner Vorstellung. Und wir versuchen natürlich, ihn zu beruhigen. Ich überlege mir, was ich machen kann, damit er es nicht immer wieder vergisst. Und deswegen schreibe ich ihm ein riesiges Schild. Ich nehme ein Stück Pappe und da schreibe ich drauf, Papa, du musst nicht ins Krankenhaus. Und dieses Schild hänge ich über seinen Tisch und hoffe, dass er da auch drauf schaut, wenn er es dann mal wieder vergessen hat und dass ihn das aufmuntert. Und naja, ich bin eben ein Kind und ich denke, dass ich ihm auf die Weise irgendwie helfen kann. Aber natürlich habe ich damals überhaupt keine Vorstellung davon, wie verloren er sich wirklich fühlen muss. Dass wir meinen Vater immer wieder an dieselben Sachen erinnern müssen, das ist auch für uns total schmerzhaft. Und am schlimmsten ist es eigentlich dann, wenn es um schlechte Nachrichten geht. Und in der Zwischenzeit ist meine Oma gestorben, also die Mutter meines Vaters. Sie hat Krebs gehabt und ist jetzt tot. Und es ist meine Mutter, die ihm diese Nachricht überbringt. Und er ist natürlich wahnsinnig geschockt. Er ist traurig, aber beim nächsten Besuch hat er es komplett vergessen. Und so geht das dann wirklich ein paar Mal. Wir sagen, Papa, Oma ist gestorben, sie lebt nicht mehr. Und jedes Mal ist diese Nachricht wieder genauso schmerzhaft und schockierend für ihn. Aber irgendwann, da hat er es sich dann gemerkt. Irgendwann bleibt die Nachricht doch hängen. Am Anfang denken wir, dass sich das Gehirn von meinem Vater vielleicht erholen könnte. Aber irgendwann schwindet die Hoffnung, dass er wieder der Alte wird. Körperlich wird er jetzt zwar immer fitter, also er trinkt auch keinen Tropfen Alkohol mehr, seit er im Heim ist. Aber je öfter wir ihn besuchen, desto klarer wird uns, Papa wird nie wieder der Alte werden. Er wird so bleiben. Es stellt sich aber auch noch was anderes raus, nämlich dass nicht das komplette Gedächtnis betroffen ist. Das Langzeitgedächtnis von meinem Vater, das funktioniert nämlich erstaunlich gut. Und für uns ist das wahnsinnig schwer zu begreifen, dass dieser Mensch, der nicht mehr so genau weiß, warum er hier im Pflegeheim sein muss, der immer wieder fragt, welcher Tag gerade ist, dass derselbe Mensch alles, was er bis zu seinem Zusammenbruch erlebt hat, ganz genau im Kopf hat. Und zwar bis ins allerkleinste Detail. Also die Sprachen, die er gelernt hat, die spricht er nach wie vor fließend. Er kann alle Vokabeln auswendig und er liebt es auch immer noch, seine Bücher zu lesen. Und das wird tatsächlich zu seiner Hauptbeschäftigung jetzt. Mein Vater, der hält sich regelrecht an seinen Büchern fest und sie geben ihm die Orientierung, die er ansonsten verloren hat. Er liest Romane auf Englisch, auf Französisch, Shakespeare, Joyce, Hemingway, das sind seine Autoren. Und all diese Bücher, die pflegt er akribisch. Die stehen in seinem kleinen Zimmer fein säuberlich aufgereiht. Für einige hat er sogar Papierumschläge gebastelt und sie darin eingeschlagen. Und er hat in jedes einzelne vorne seinen Namen reingeschrieben, als ob er sich selbst daran erinnern wollte. Das sind meine Bücher und sie gehören zu mir und sie sind ein Teil von mir. Und immer wenn er dann wegen kleinerer Sachen doch mal ins Krankenhaus muss wieder, dann ist das wirklich seine erste Frage. Wo sind meine Bücher? Ein paar Jahre später hat sich mein Vater dann an das Heimleben ganz gut gewöhnt. Er schreibt dann keine Briefe mehr an seine alte Schule, um zu fragen, wann er endlich wieder Latein unterrichten darf. Und ich bin inzwischen im Teenageralter und ich habe mich auch daran gewöhnt, dass mein Vater im Heim lebt. Und dass es dann, wenn wir ihn besuchen, eigentlich nur ganz kurz um Neuigkeiten geht. Und dass er dann sofort abschweift und erzählt von früher. Das ist nämlich seine Welt, die der 40er bis 70er Jahre. Und darüber kann er dann so faszinierend und so farbig und so detailreich erzählen, dass diese Welt in unserer Vorstellung beinahe neu entsteht. Und diese Geschichten, die sprengen dann diese engen Mauern von dem Zimmer, in dem er die ganze Zeit über gefangen ist. Und es macht ganz viel Spaß, ihm dazu zu hören. Es ist schön, aber für mich ist es auch nicht leicht. Denn ich wünsche mir einen Vater, der das Leben von heute kennt und der mich darin unterstützen kann. Und mein Vater, der kann das nicht. Er hat zwar eine Tageszeitung abonniert und er weiß auch, dass Gerhard Schröder Kanzler ist. Er fragt mich mal, was eigentlich eine CD-ROM ist. Und vom Internet hat er auch schon mal gehört. Aber was ich ihm dazu sage, das bleibt einfach nicht hängen. Und auch mit den CD-Playern, die wir ihm schenken, da wird er einfach nicht warm. Er verschleißt einen nach dem anderen. Und manchmal klebt er auch ein Zettel daran, defekt. Und das stimmt gar nicht immer. Manchmal funktionieren die noch. Mein Vater hätte viel lieber einen Plattenspieler. Er hatte nämlich eine riesige Plattensammlung früher und ganz bestimmte Lieblingsaufnahmen von klassischen Stücken. Und das verstehe ich damals überhaupt nicht. Ich denke, ja, wenn er Beethoven mag, dann wird er sich ja wohl über jede Beethoven-CD freuen, die ich ihm schenke. Und ich bringe ihm immer neue CDs mit, weil ich einen Vater will, der wie alle anderen in den 90er Jahren einen CD-Player benutzt und keinen ollen Plattenspieler. Manchmal fragen meine Freunde mich nach meinem Vater und dann versuche ich ihnen zu beschreiben, was mit ihm los ist. Aber so richtig gelingt mir das nicht. Denn niemand kennt jemanden, der in so einem Zustand ist wie mein Vater. Klar, manche haben Omas und Opas mit Alzheimer, aber das ist was anderes. Denn wer Alzheimer hat, der baut immer mehr ab und verliert irgendwann auch die allerstärksten Erinnerungen. Aber das ist bei meinem Vater ja anders. Und irgendwann ist da ein konkretes Wort. Und das höre ich zum ersten Mal aus dem Mund meiner Schwester. Sie sagt, Papa hat Korsakow. Und ich lerne dann, dass Korsakow eine Gedächtnisstörung ist, die meistens dann auftritt, wenn man über längere Zeit ganz stark getrunken hat. Die entsteht durch einen Mangel an Vitamin B1 im Gehirn. Und sie führt in der Regel dazu, dass man sich Neuerlebtes nicht mehr merken kann, während die alten Erinnerungen meistens fast unversehrt bleiben. Und genauso ist es ja bei meinem Vater. Und endlich hat das, was er hat, einen Namen. Für mich ist das eine riesige Erleichterung, zu wissen, dass das ein bekanntes Krankheitsbild ist. Bei manchen Korsakow-Patienten gehört auch dazu, dass sie versuchen, ihre Gedächtnislücken mit was zu füllen, was sie komplett erfunden haben. Und das ist auch bei meinem Vater manchmal schwierig zu unterscheiden, ob er was wirklich erlebt hat oder eben nicht. Zum Beispiel erzählt er uns mal, dass seine alte Lehrerin ihn besucht hat. Und da fange ich sofort an zu rechnen. Er ist jetzt Anfang 60. Kann das sein, dass eine Lehrerin von ihm noch lebt und dass sie bei ihm im Heim war? Und woher sollte sie überhaupt wissen, dass er da wohnt? Das führt dazu, dass ich seiner Erzählung oft nicht glaube. Aber manchmal, da steht dann tatsächlich ein Blumenstrauß auf dem Tisch oder es liegt eine Karte da. Und dann wissen wir, mein Vater hat die Wahrheit erzählt. Ende der 90er Jahre zieht mein Vater um in ein anderes Heim. 11 Jahre hat er fast ausschließlich in dem kleinen Zimmer verbracht. Und das neue Heim, das ist freundlicher und heller, es ist näher am Wohnort meiner Mutter und es ist in dem Ort, in dem mein Vater aufgewachsen ist. Und auch ich ziehe um, da bin ich 19, denn ich fange jetzt an zu studieren. Englisch, Geschichte und Philosophie. Und das sind alles Fächer, für die mein Vater auch immer schon gebrannt hat. Ich bin richtig stolz, als ich ihm sagen kann, dass ich jetzt zur Uni gehe. Und mein Vater ist wahnsinnig stolz auf mich. Aber auch das kann er sich einfach nicht merken. In den nächsten Jahren werde ich ihn immer wieder mit dieser Neuigkeit von meinem Studium erfreuen. Papa, ich studiere jetzt, werde ich sagen. Und dann wird fast immer derselbe Dialog folgen. Mein Vater wird sagen, dass er sich drüber freut, wird sich nach den Fächern erkundigen. Ich werde sie aufzählen. Er wird fragen, welche Schwerpunkte ich gesetzt habe. Und dann wird er von seinem Studium erzählen. Und immer wenn wir ihn jetzt besuchen, freue ich mich schon auf dem Flur darauf, dass er sich gleich so über mein Studium freuen wird. Aber auch in dem neuen Pflegeheim geht mein Vater nie vor die Tür. Vielleicht, weil ihn diese immer gleichen 4 Wände beruhigen und ihm irgendwie Sicherheit geben. Einmal, da will er dann aber doch nach draußen, nämlich als er mitbekommt, dass es im Dorf ein Fest gibt. Auch andere Heimbewohner gehen hin und mein Vater schließt sich einfach an. Aber wie es dann kommt, dass er auf dem Rückweg alleine ist, das kann später keiner mehr so richtig sagen. Und irgendwann kommt dann der Anruf vom Pflegeheim. Mein Vater ist weg. Meine Mutter ist aufgeregt, die Polizei wird eingeschaltet, alle suchen meinen Vater und dann ist es meine Mutter, die ihn findet, im Wald. Er hat sich verlaufen und sitzt an einem Baum und schläft da einfach. Als mein Vater meine Mutter sieht, wundert er sich überhaupt nicht. Vielleicht, weil er sich nicht erinnern kann. Und meine Mutter sagt einfach nur, komm, wir gehen. Das ist alles. Mein Vater kommt mit, keine großen Erklärungen nötig. In dieser Zeit begreife ich, dass es ein Geschenk ist, meinen Vater noch zu haben, auch wenn er in der Vergangenheit lebt. Und wie schön es ist, dass er sich immer noch so an Dingen freut, also an Büchern, an Musik, an Gedichten, eben an allem, was ihm schon immer wichtig war. Sie halten ihn tatsächlich irgendwie am Leben. An Weihnachten 2005 bringe ich einen Stapel Liedblätter mit ins Heim. Es sind Jazzlieder, bekannte Songs aus den 50er und 60er Jahren. Und ich frage meinen Vater, ob er Lust hat, mit mir zu singen. Sofort schmettert er los. Zusammen singen wir The Lady is a Tramp. Aber mein Vater braucht den Text eigentlich gar nicht. Er kann ihn auswendig. Das, woran mein Vater sich noch erinnert, das möchte ich jetzt bewahren. Und ich bitte ihn, einen Stammbaum seiner Familie aufzuzeichnen. Sofort nimmt er Zettel und Stift und malt Namen und Striche auf ein Papier und er erzählt Anekdoten dazu. Diese Tante hat immer die Kirchentreppen geschrubbt, die andere blieb kinderlos. Erst Jahre später werde ich in alten Dokumenten nach Belegen für diesen Stammbaum suchen und ich werde feststellen, mein Vater hat sich nirgends geirrt. Alle seine Angaben sind genau richtig. Zu Hause finde ich eine Kiste mit alten Fotos. Schwarz-weiße Szenen aus dem Leben meines Vaters, bevor ich geboren wurde. Wie er lachend eine Skipiste runterbrettert. Wie er in der Kirche stolz meine Schwester übers Taufbecken hält. Und er mit seinen Schülern. Mein Vater war beliebt bei seinen Schülern, weil er lustig war und menschlich. Ich zeige ihm die Bilder und sofort sprudeln die Geschichten. Er kennt noch die Namen der Schüler, weiß, ob sie gut oder schlecht waren in Latein, was die Eltern gemacht haben. Und ich notiere das alles, was meinem Vater noch einfällt. Für später. 2008, kurz vor Weihnachten, gibt's bei Schlecker ein Sonderangebot. Günstige Plattenspieler. Meine Mutter ist begeistert und kauft gleich zwei. Einen für meine Schwester und den zweiten für meinen Vater. An Heiligabend bringen wir ihm den Plattenspieler und ich bin wahnsinnig neugierig, wie er wohl reagieren wird. Denn wir haben auch eine Auswahl von seinen alten Platten mitgebracht. Platten, die er seit 20 Jahren nicht mehr gesehen und nicht mehr gehört hat. Mein Vater freut sich riesig und sofort legt er eine der Platten auf. Die Bedienung ist kein Problem für ihn. Als er die Nadel auf die Platte setzt, merken wir, dass wir was Entscheidendes vergessen haben. Der Plattenspieler hat keine Lautsprecher. Also erklingt nur die feine, kaum hörbare Resonanz, die eine Platte direkt erzeugt, wenn sie abgespielt wird. Wir alle beugen uns angestrengt über den Spieler und lauschen. Gespannt beobachte ich meinen Vater. Erwarte, dass er lacht oder sich freut, aber schon nach den ersten Tönen sehe ich, wie sich seine Augen mit Tränen füllen. Mein Vater sitzt da und weint. Er scheint sich zu erinnern an eine längst vergangene Zeit. Als ich ihn so sehe, bin ich erschüttert. Seit er krank ist, war ich ihm nie näher als in diesem Moment. Und ich schäme mich, dass ich nicht früher kapiert habe, wie wichtig seine Platten die letzten 20 Jahre in diesem winzigen Zimmer für ihn gewesen wären. Noch eine Weile sitzen wir so, gebeugt über den Plattenspieler und hören der leisen Melodie zu. Als wir gehen, versprechen wir, beim nächsten Mal Lautsprecher mitzubringen. Aber dazu kommt es nicht mehr. Wenige Wochen später muss mein Vater ins Krankenhaus. Es ist das Herz. Ab da kommt er nicht mehr auf die Beine. Er wird mehrmals in andere Krankenhäuser verlegt. Und am Karfreitag 2009 stirbt er. 73 Jahre ist er da alt. Als meine Schwester den Nachttisch im Krankenhaus ausräumt, findet sie einen karierten Zettel, den sie selbst ein paar Wochen vorher für meinen Vater geschrieben hat. Darauf steht: Du bist in der Universitätsklinik und du wirst wieder nach Hause kommen. Bis zum Schluss hat mein Vater diesen Zettel bei sich aufbewahrt.
Deutschlandfunk Nova.